Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch.
Zu Beginn ein großes Sorry.
Diese Folge 59 musste auf Oktober verschoben werden, zugunsten der schönen, aber zeitraubenden Arbeit für die mehr als erfolgreichen, also in jeder Vorstellung bejubelten Paulus Manka Produktionen im österreichischen Semmering.
Alma von Joshua Sobol.
Und
Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus.
Der Feind wird an uns! Und seien Sie das versichert, meine Herren! Der Feind wird an uns wie an einer ehernen Brandmauer zerbrechen!
Feuermauer heißt es allerdings im Originaltext von Karl Kraus.
Die letzten Worte des deutschen Generals in Die letzten Tage der Menschheit zeigen sehr deutlich die schwarze Rittermentalität viel zu vieler deutscher Soldaten in der Geschichte.
Die Realität ausblenden, um weitermachen zu können wie bisher.
Eine ähnliche Mentalität zeigt sich im aktuellen Totalbankrott deutscher Klimapolitik und in puncto Brandmauer der CDU gegen die Nazis der AfD, die zumindest in der Lokalpolitik schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht existiert.
Und trotz MeToo und Varianten, aktuell wird über sexuelle Gewalt in Wiener Technoclubs erregt diskutiert, ist eine Brandmauer gegen toxische Männlichkeit leider auch nicht in Sicht.
Trotz wirklicher Bemühungen einiger Clubs, auch in Berlin.
Um an das Thema der letzten Eilmeldung im Mai anzuknüpfen.
Und inzwischen kam dann ja noch der Fall Lindemann dazu.
Berliner Clubs nennen sich gerne Safe Spaces. Sie wollen Orte sein, wo sich alle Menschen sicher fühlen können.
Schreibt der Berliner Tagesspiegel. Besonders für BesucherInnen von sexpositiven Clubs sei das wichtig.
Und wem will man dort gerade nicht begegnen? Richtig, Till Lindemann.
Für die Türsteher des Clubs in Mitte sei das aber offensichtlich kein Grund, Lindemann an der Tür abzuweisen.
Wie durch Instagram-Posts der DJ Ivar Bodul und anderer KünstlerInnen bekannt wurde, war dieser dort nach dem Berliner Rammstein-Konzert am Sonntag feiern. Der Berliner Zeitung hat der Club den Besuch bestätigt.
Wie einige von euch wissen, habe ich von Sonntag zu Montag im Club gespielt,
schrieb Ivar Bodul bei Instagram.
Leider hat das Ganze einen sehr beschissenen Beigeschmack. Till Lindemann wurde in dieser Nacht in den Club gelassen.
Dazu teilte Bodul eine Mail der Clubbetreiberin, die schreibt, dass sie niemanden vorverurteilen wolle. Schließlich wisse man nicht, ob die Vorwürfe gegen Lindemann stimmen. Der Sänger sei schon öfter zu Besuch gewesen.
Im Club ist niemals etwas geschehen. Oft war auch seine Tochter dabei.
Dem Sänger wurde von mehreren Frauen teils anonym vorgeworfen, er lasse systematisch junge Fans für Sex rekrutieren. Bei Aftershow-Partys soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann weist die Vorwürfe zurück.
Nach Bekanntwerden des Besuchs hätten DJs zum Boykott aufgerufen. DJ Max Marlon habe auf Instagram gefordert:
RaverInnen und DJs, boykottiert endlich aktiv und laut diesen Laden. DJ Intaktogene:
Wer in einen sexpositiven Club einen Till Lindemann reinlässt und das danach auch noch verteidigt, weil man ja nicht weiß, was stimmt, scheißt komplett auf die zig Aussagen von Frauen, gegen die nur eine einzige steht, die vom mutmaßlichen Täter. Und plaudert lieber mit einem berühmten und mächtigen alten weißen Mann.
Ende Juli startete die Wiener Eventveranstalterin Fredi Ferkova einen Aufruf auf Instagram, ihr Erfahrungen von sexistischen Übergriffen und sexualisierter Gewalt im Kontext der Clubbing-Szene zukommen zu lassen, unter dem Hashtag TechnoMeToo. Das berichtet das österreichische Radio FM4. Martina Brunner von der Wiener Club Commission erklärt:
Auch wenn das Nachtleben prädestiniert dafür ist, ist es sicher nicht der einzige Bereich, wo systematischer Machtmissbrauch stattfindet. Es zeigt nur auf, dass wir einen Systemfehler haben, wie mit diesen Diskriminierungsformen umgegangen werden kann und aber umgegangen wird. Und das zeigt zum Beispiel auch die Causa Rammstein sehr klar, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo die Täter-Opfer-Umkehr, also das Victim-Blaming, die erste Antwort von vielen ist. Es wird sofort der Täter oder der mutmaßliche Täter in Schutz genommen und dem Opfer werden Vorwürfe gemacht. Bis zu den Behauptungen, die Person sei psychisch krank und Einschüchterungsmechanismen wie Unterlassungsklagen, die dann die Opfer bekommen, um zu schweigen. Und das funktioniert auch. Es braucht hier einfach ganz klar einen Kulturwandel in unserer Gesellschaft.
Funktioniert leider auch gut in vielen anderen Bereichen wie Theaterensembles.
Newsflash aktuell.
Bei der bislang größten Klimaklage der Geschichte müssen sich in Straßburg 32 europäische Staaten verantworten, darunter Deutschland. Mit ihrer bisherigen und aktuellen Klimapolitik missachteten sie die Menschenrechte. Geklagt haben 6 junge Menschen zwischen 11 und 24 Jahren aus Portugal gegen alle EU-Mitgliedstaaten sowie gegen Norwegen, Russland, die Schweiz, die Türkei und Großbritannien. Die 32 Staaten verletzten ihre Menschenrechte, indem sie viel zu langsam den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren, die den Klimawandel anheizen. Mit dem sogenannten Klimaschutzgesetz werden die Klimaziele nicht erreicht, so die Bilanz des Rates für Klimafragen. Dieser hatte im September ein neues Gutachten vorgelegt. Fazit: Die eigenen Maßnahmen würden von der Bundesregierung überschätzt. Ausgerechnet im Norden Deutschlands mit den meisten Windrädern müssen StromverbraucherInnen Höchstpreise zahlen. Je mehr Energieanlagen, desto höher die Netzentgelte. Der im Norden erzeugte Ökostrom ist somit in Bayern und Baden-Württemberg viel günstiger als in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Firmen motivieren geschätzte Mitarbeiter.
Bewusst nicht gegendert.
Mit einem Dienstwagen, den sie auch privat nutzen dürfen. Laut Süddeutscher Zeitung gilt dabei die Krawattenregel. Je höher die Position, desto größer der Motor. Manche klickten sich wochenlang durch Angebote, um sich das Allerschönste herauszusuchen. Glück brauchen Bahnreisende in Richtung Schweiz. Denn spätestens in Basel-Bad heißt es oft umsteigen. Die schweizerischen Bundesbahnen wollten Verspätungen in ihrem Schienennetz vermeiden. ZDF-Kommentar:
Man hat sich als Kundin oder Kunde der Deutschen Bahn daran gewöhnt, kalkuliert Verspätungen so gut es geht in seine Reisepläne ein und will ja auch nicht dauernd meckern. Aber dass eine Eisenbahngesellschaft aus dem Nachbarland solche Maßnahmen ergreift, gibt einem doch irgendwie zu denken. Denn Deutschland braucht doch gut funktionierenden Bahnverkehr, nicht zuletzt wegen des Klimawandels.
Warum nur wundert uns folgende ZDF-Meldung über den FDP-Chef nicht?
Die bestätigten Corona-Zahlen steigen wieder, noch vor den winterlichen Temperaturen. Nun hat es auch Finanzminister Lindner erwischt.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt jährliche Auffrischungsimpfungen, bevorzugt im Herbst, vor allem für alle über 60 sowie für alle Menschen mit bedeutenden Grundkrankheiten ab dem Alter von 6 Monaten. Auch impfen lassen sollten sich alle mit einem erhöhten beruflichen Infektionsrisiko in der medizinischen und pflegerischen Versorgung. Auf ersten Stationen in Krankenhäusern gilt schon wieder die Maskenpflicht. Die Union fordert eine höhere Eigenbeteiligung der gesetzlich Krankenversicherten.
Wir müssen die weit verbreitete Flatrate-Mentalität in der gesetzlichen Krankenversicherung beenden,
sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Tino Sorge dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kurzkommentar:
Mit diesem Framing wird Kranken generell unterstellt, sie seien SimulantInnen. So wie das Bashing von Grundsicherungsempfängerinnen, absichtlich so gegendert, als arbeitsfaul.
In Frankreich erhalten alle BürgerInnen ab Oktober staatliche Förderung, wenn sie Schuhe und Kleidung reparieren lassen. Zwischen 6 und 25 Euro. Die französische Regierung will so die Textilindustrie reformieren und gleichzeitig Reparaturbetriebe stärken.
Prima Klima.
Die zweithäufigste beflogene Privatjet-Strecke ist laut dem ARD-Magazin Panorama die zwischen Hamburg und Sylt.
So seien es Pfingsten täglich rund 30 Flüge gewesen. Die relativ gute Bahnanbindung sowie ihre eigene krasse Umweltverschmutzung wird von zwei gut betuchten älteren Herren souverän ignoriert.
Man muss ja nicht gleich alles über Bord werfen. Wenn das ein Hobby ist, was man seit 25 Jahren pflegt, ist das natürlich schön, wenn man das auch aufgeben würde, aber es steht jetzt in keinem Verhältnis.
Muss das Klischee reich und dämlich eigentlich immer wieder bestätigt werden? Die Spiegel-Bestseller-Autorin Katja Diehl bereichert ab heute unser Programm. Aus Zeitgründen liest sie ihren Text diesmal nicht selbst.
Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als eine der Ersten und von Belit Onay persönlich und Stadtbaurat Thomas Vielhaber vom zweiten Wunder von Hannover erfahren durfte. In der letzten Woche war ich im neuen Rathaus zu Hannover zu Gast und konnte mir ein Vorabbild machen, was da Fantastisches aus Hannover werden wird. Ich hoffe sehr, dass dieses Stadtoberhaupt viele anzündet, die Mobilitätswende endlich zu starten. Wir haben in Deutschland dann noch viel aufzuholen im europäischen Vergleich. Viele Städte sind teilweise seit Jahrzehnten auf dem Weg, menschenzentriert zu agieren. Denn da kommen unsere Städte, aber auch unsere ländlichen Räume her. Die Wucht, mit der wir das Auto in die Mitte unserer Gesellschaft getrümmert haben, in Hannover wurden Kirchen und wunderschöne Fachwerkhäuser nach dem Zweiten Weltkrieg geopfert, um dem Pkw im wahrsten Sinne freie Bahn zu gewähren, benötigt eine Wucht von Vision und Tatkraft, genau diese falsche Entwicklung wieder umzudrehen. Das wird nun in Hannover gestartet, mit dem Zieljahr 2030.
Danke, Katja!
Politisch ließ sich ein Tempolimit bisher nie durchsetzen.
Doch ist die Diskussion ehrlich?
Fragt das ZDF. Schnell schlügen die Wellen hoch, Fakten und wissenschaftliche Studien prallten auf Emotionen.
In anderen europäischen Ländern gibt es feste Tempolimits auf den Autobahnen. Wieso hat gerade dieses Thema eine derart große politische Sprengkraft? Warum findet keine sachliche Diskussion statt? Die Autorinnen Caroline Henschel und Eva Kunkel stoßen auf Hinweise, dass wissenschaftliche Fakten über die Auswirkungen eines Tempolimits in Deutschland womöglich von manchen Seiten gar nicht gewünscht sind. Laut Christian Traxler von der Berliner Hertie School ist die Datenlage in Deutschland erstaunlich traurig. 1974 habe das Verkehrsministerium eine Studie beauftragt, mit sehr klaren Ergebnissen.
Es kommt zu einem Rückgang erstens von Unfällen. Und zweitens, das Durchschnittstempo verschiebt sich nur relativ leicht. Ja, es wird langsamer gefahren. Es gibt starke Geschwindigkeitsverluste am oberen Ende der Geschwindigkeitsverteilung. Aber, und das ist spannend, langsamere Verkehrsteilnehmer fahren tendenziell schneller.
Bei weniger Unfällen stünden Lkw weniger im Stau.
Anfang 2023 erschien laut ZDF eine groß angelegte Studie über die Auswirkungen eines Tempolimits auf den Klimaschutz in Deutschland mit dem Ergebnis, dass bis zu 4% des gesamten CO2-Ausstoßes im Verkehr vermieden werden könnten. Sie kommt jedoch vom Umweltbundesamt, das dem Bundesumweltministerium untersteht.
Markus Friedrich, einer der beteiligten WissenschaftlerInnen und im wissenschaftlichen Beirat des Verkehrsministeriums, erklärt, es hätten neue Daten aus Navigationsgeräten zur Verfügung gestanden.
Wenn man verkehrliche Maßnahmen untersucht, dann kommt da ein Ergebnis raus. Wenn einem das Ergebnis gefällt, dann sagt man nichts. Und wenn einem das Ergebnis nicht gefällt, dann kann man es entweder akzeptieren und überlegen, was bedeutet das jetzt? Ist das eine andere Entscheidungsgrundlage? Oder man kritisiert das Modell.
Die Kritik käme aber nicht von anderen VerkehrswissenschaftlerInnen, sondern vor allem von der FDP. Diese gab ein eigenes Gutachten in Auftrag, in dem behauptet wird, statt 6,7 Millionen Tonnen CO2 würden lediglich gut eine Tonne eingespart. Erstellt von Alexander Eisenknopf und Andreas Knorr.
Ich habe hier eine Studie der Autoren aus dem Jahr 2016 und darin zweifeln sie ganz generell den Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und der Erderwärmung an.
Eisenknopf lehrt an der von der Autoindustrie mitfinanzierten Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
Die Deutsche Bahn arbeitet unterdessen weiter hart an der KundInnenzufriedenheit.
Der zweite Aufguss für den grünen Tee für LiebhaberInnen, der Aufguss, kostet jetzt 1 Euro. Da ist doch noch mehr drin.
Zum Beispiel Abwaschgebühr für Tassenbenutzung statt Pappbecher, dann wäre auch noch etwas zur Umweltzerstörung beigetragen.
Oder die Klos, soweit nicht kaputt, kostenpflichtig?
Dort Wasser und Seife nur mit Münzeinwurf.
Sondergebühr für Sitzplatznutzung.
Zuschlag für Tempo 200.
National nicht egal.
Bei Markus Lanz beklagt sich der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer über zu hohe Umweltauflagen für das scheue Rehkapital.
In Tübingen gäbe es einen Chemikalienhersteller.
Männlich, klar.
Vorsichtshalber nennt Palmer nicht die Produkte, aber greift die aus Gründen sich verschärfenden EU-Regeln an.
Der sagt, du kannst eigentlich nicht mehr in Europa produzieren, weil die Vorschriften einzigartig in der Welt immer strenger werden und alles bis ins Detail reguliert wird.
Lieber die Konzerne alles verschmutzen lassen, wie bisher?
Auf welchem Niveau diese Diskussion abläuft, zeigt ein nur auf die Form abhebendes Moderatoren-Statement im Ping-Pong mit Palmer.
Nochmal, da gibt es etwas, das läuft seit 20 Jahren. Ja? Das wurde vor 20 Jahren einmal genehmigt.
Ja, die Zahl war jetzt gegriffen, vor 20 oder vor 30. Lang am Markt.
Es ist bewährt, es hat funktioniert.
Und wenn es schlecht funktioniert hat?
Das Klute-Magazin schreibt,
die von der chemischen Industrie verursachte Umweltbelastung ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen. Zurückzuführen ist es vor allem auf klare Regeln für die Einstufung von bedenklichen chemischen Stoffen, die Festlegung von Grenzwerten in der Abluft und im Abwasser sowie verbesserte sicherheitstechnische Konzepte.
Und da soll in Tübingen vor diesen Auflagen sich alles bewährt haben, Herr, wohl jetzt endgültig Ex-Grüner Palmer?
In Tübingen ist es ganz nebenbei nicht nur eines, es sind 5 Chemieunternehmen.
Clever Chemistry, Textil und Leder, die den Kurort vergiftenden Abwässer einer Gerberei, war schon Thema des Ibsen-Theaterklassikers Ein Volksfeind.
EMC, Mycroft Collections, Biochemie wie Alzheimer-Medikamente, Norion Chemicals, Papier, Baumaterialien und Hygieneprodukte, alles vermutlich kaum zu recyceln.
Sowie 2 weitere Produzenten von hochgiftigen Textilchemikalien.
Aber Palmer bleibt vorsichtshalber beim Vermalen.
Die Unternehmen, ich sehe das selber auf meinem Schreibtisch, sehen, es wird jeden Tag schlimmer. Wir kriegen noch mehr Auflagen, die werden immer weniger sinnvoll.
Aha, und wer definiert, was sinnvoll ist?
Die Unternehmen selbst, die im real existierenden Kapitalismus kaum Interesse an teuren Umweltauflagen haben können.
Klimaschutz kostet halt und schmälert den Profit für Palmers offensichtliche Kumpels.
Extra nicht gegendert.
Welche Auflagen nicht sinnvoll sein sollen, kann er offenbar gar nicht sagen. Lanz fragt aber auch nicht nach. So bleibt die Aussage des offensichtlichen Chemielobbyisten Palmer bloße Behauptung.
Ich vergase dich, wird meinem Sohn von einem Mitspieler zugerufen. Es ist zu spät für nie wieder.
Avital Gerstetter, Kantorin der jüdischen Gemeinde Berlin.
Toxische Männlichkeit.
BR-Reporterin Vivian Perkovic hat in Bayern nach den Hintergründen für die desolate Situation von Frauen gesucht, die sexuelle Gewalt erfahren, aber sich nicht zu wehren wissen.
Liegt es an eigenen verinnerlichten Verhaltensmustern, dass sie das Schweigen nicht brechen und immer wieder Opfer von Gewalt werden?
Oder liegt es an strukturellen Problemen in der Gesellschaft?
Weder das Gericht noch die Polizei hat versucht, irgendwie Hilfe zu leisten.
Schlimmer geht immer.
Sie haben ihn einmal gesehen. Er war lieb zu seinem Kind. Er hat es gestreichelt, er hat gesungen. Und das Jugendamt hat gesagt, er ist überhaupt keine Gefahr für das Kind. Und so war es auch vor Gericht.
Sie habe die Richterin angebettelt, dass er sich von ihrer Wohnung fernhalten soll.
Die hat halt gesagt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Man bekommt keine Hilfe.
Triggerwarnung.
Die Anwältin über die Aussage eines Mannes, der eine Frau zum Oralverkehr gezwungen hat, aber nicht als Vergewaltiger verurteilt wurde.
Ja, aber er musste sich ja draufsetzen, ansonsten hätte man ja der Täter hat ja so argumentiert, hat gesagt, ich musste mich ja so positionieren, weil sonst hätte das ja nicht geklappt mit dem Oralsex.
Geschichte knallhart.
Randale in Schwimmbädern und Parks hat es schon immer gegeben.
Die gute alte Gewalt.
Freibäder, Frühjahrskirmes und Drogenpark-Dinge in der dummen Kleinstadt.
Von Elke Wittig, heute leider ohne Stimme.
Also musst du wieder ran. Voila.
Nein, gar nicht wahr. Gewalt in Freibädern hat es nicht schon immer und überall gegeben. Jedenfalls nicht in der dummen Kleinstadt. Denn für in aller Regel jugendliche Gewaltausübungen gab es da feste Termine. Die Frühjahrskirmes beispielsweise. Und natürlich die Herbstkirmes. Irgendjemand prügelte sich dort immer mit irgendwem, wegen irgendwas Hochverwerflichem, wie aus der noch viel dümmeren Kleinstadt gleich nebenan zu kommen oder blöd geguckt zu haben. Was natürlich alle jeweiligen Kumpels auf den Plan rief. Nach einem Viertelstündchen, wenn eine erstaunliche Menge Augen blau und Nasen blutig geschlagen worden waren, gingen dann ein paar Leute dazwischen, weil sie nun lieber doch in Ruhe Autoscooter und Raupenbahn fahren wollten. Und weil natürlich niemand auf die Idee gekommen war, die Polizei zu rufen. Denn die machte in der dummen Kleinstadt um 18 Uhr Feierabend und leitete Notrufe automatisch zu den Kollegen aus dem absolut indiskutabel blödsinnigen Örtchen 5 Kilometer weiter um, mit denen wirklich niemand was zu tun haben wollte. Natürlich reichten 2 Kirmessen im Jahr nicht für alle Gewaltbedürfnisse einer Kleinstadt, in der gewohnheitsmäßig blöd geguckt wurde, weswegen es zusätzlich noch das Schützenfest und ähnliche Lustbarkeiten gab. Und Karneval natürlich, plus große Pausen, in denen kleinere Missverständnisse geklärt wurden. Ach ja, Drogenpark. Jedenfalls im weiteren Sinne gab es auch einen, der aber nicht so hieß, sondern bloß nach irgendwem mit großen Verdiensten benannt war. Er befand sich hübsch versteckt in einer kleinen, von nicht sehr ambitionierten Stadtgärtnern gestalteten Anlage, die aber sowieso von den Erwachsenen gemieden wurde. Erst recht abends, denn da musste schließlich vor dem Fernseher gesessen werden. Und natürlich wurden im Drogenpark Dinge getan, aber das bekam niemand weiter mit. Denn what happens in the Drogenpark stays in the Drogenpark. Aber gut, das waren andere Zeiten und natürlich lässt sich eine dumme Kleinstadt nicht mit einer ruchlosen Metropole wie Berlin vergleichen. Obwohl, warum eigentlich nicht?
Danke, Elke!
Die Sau durchs Dorf.
Oder ein Deutsch, vor dem es jede Sau im deutschen Lande, jedoch nicht dessen Bürger graust. Die Sprache derer, die zwar Deutsch fühlen, aber nicht können. Karl Kraus in Die Fackel 1921.
Millionen Haushalten soll es in den nächsten Jahren an ihre Öl- und Gasheizung gehen. Wer kann sich Wärmepumpe, Dämmen und E-Autos überhaupt leisten? Überfordert die Ampel mit der Klimawende die Bürger? Oder muss das jetzt sein, weil das Klima keine Kompromisse macht?
Wird hart aber fair in der ARD angekündigt. Immerhin entlarvt Schwarmautor Frank Schätzing das großkonzerngesteuerte FDP-Technologiegeschwätz.
Technologieoffenheit klingt sehr progressiv, ist aber was anderes als Innovationsoffenheit. Denn die Technologieoffenheit erlebe ich momentan darin, dass man sagt, lass uns den Verbrenner noch ein bisschen verlängern, lass uns die Autobahnen ausbauen statt der Schiene, lass uns noch ein bisschen länger mit Atomkraft spielen. Moment.
Der FDPler wackelt mit dem Kopf. CSU-Frau Hohlmeier will unterbrechen. Schätzing lässt sich nicht beirren.
Er sei für Innovationsoffenheit und damit der Meinung,
dass wir diese NGOs, wir brauchen viel mehr Startup-Förderung, die sich neue Dinge ausdenken. Wir müssen viel mehr disruptive neue Ansätze ausprobieren. Wir haben ein enormes Maß an Innovation, zum Beispiel im Bereich Solar und Wind. Es werden da neue Konzepte mit kleinen Solarzellen, mit Solarlacken, mit Flugwindkraftwerken. Es wird irrsinnig vieles erfunden, was keine Beachtung findet.
Dass das Münchner Oktoberfest eine Massenbelästigungsveranstaltung ist, auf der die Bedienungen doppelte Unterwäsche anziehen müssen und gegen die Silvester Köln ein Safer Space war, ist auch der Süddeutschen Zeitung aufgefallen.
Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr strömen in den 2 Wiesenwochen Millionen Menschen auf das Festgelände. Doch mit zunehmendem Bierkonsum fallen oft die Hemmungen.
Körperliche und sexuelle Angriffe gäbe es nicht nur gegen Mädchen und Frauen, sondern auch gegen Jungen und Männer sowie LGBTQI-Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität. Opfer von Gewalt fänden direkt auf der Theresienwiese Hilfe und bei verschiedenen Anlaufstellen in München.
Für Frauen und Mädchen ist der Safe Space eingerichtet, der früher als Security Point bekannt war. Im vergangenen Jahr haben dort 450 Frauen Hilfe gesucht. Dieser sichere Ort befindet sich im Servicezentrum.
Nach Angaben der Münchner Polizei würden 80-90% der LGBTQI-feindlichen Straftaten nicht angezeigt. Die Beamten rieten, sich im Falle einer Straftat nach Möglichkeit in Sicherheit zu bringen und auf sich aufmerksam zu machen. Die Notrufnummer sei immer 110.
In München gibt es das ganze Jahr über eine Reihe von Anlauf- und Beratungsstellen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter- und nicht-binäre Menschen. Auch dort wird geholfen, wenn Menschen beim Oktoberfest Opfer einer Gewalttat geworden sind.
Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
CDU-Chef Merz kuschelt bei Welt TV faktenfrei mit AfD-Nazis. Facebook-Fundstück.
Wer aus Protest Nazis wählt, kann sich auch vor den fahrenden Zug werfen, um gegen die Bahnpreise zu protestieren. Facebook-Fundstück.
Mit Nazis reden heißt, sich bewusst anlügen zu lassen.
Beef aus Weimar.
The Week.
Heute wegen Krankheit, nicht Corona, fremdvertont. Im November wieder von Meister Diesen, höchst Iro selbst.
Nimmt der März Spezialdragés?
Sonnabend, 23. September.
Der Söder hat live auf TikTok sein Deo gekokst und ist barfuß auf der Isar zum Oktoberfest gelaufen, wo er die 5000 mit Grillhaxen speiste und Smoothies in Weißbier verwandelte. Danach wurde er auf dem CSU-Parteitag mit 96,6% zum Vorsitzenden wiedergewählt.
Eigentlich waren es nur 9,96%. Er hat einfach den Zettel mit dem Wahlergebnis umgedreht. Sonntag, 24. September.
Nach Behördenangaben sind aktuell etwa 20 Linksextremisten untergetaucht. Nazis im Untergrund gibt es angeblich einige hundert. Außerdem sitzen ein paar im Knast und viele in den Parlamenten. Alles fleißige Jungs.
Erstere putzen ihre Karabiner, zweitere kleben Tüten und die dritten machen Gesetze mit der CDU. Montag, 25. September.
Des SPD-Kanzlers FDP-Regierung hat beim Bundesbaugipfel ein 45 Milliarden Maßnahmenpaket vorgestellt. Werden jetzt viele günstige Wohnungen hochgezogen?
Nein. Es gibt zinsvergünstigte Kredite für Häuslebauer und Subventionen für Immobilienhaie. Dienstag, 26. September.
Außerdem wurde ein Förderprogramm für Solarladesäulen für Elektroautos gestartet. Wer sich so eine vor das Eigenheim stellt, bekommt bis zu 10.200 Euro zugeschossen. Damit kann er denn den SUV laden, in den ihm die Regierung mit 6.000 Euro subventioniert hat. Was soll man machen? Im grün-gelben Ökosozialfonds für bedürftige Besserverdiener lagen noch 300 Millionen herum. Es scheint, dass die Thüringer CDU die AfD tatsächlich als Steigbügelhalter gebrauchen will. Eine bürgerliche Strategie, die schon beim Hitler ganz prächtig funktioniert hat. Nachdem das Gesetzemachen mit Nazis neulich problemlos durchgegangen ist, plant die Klosland-Union nun mit Höckes Hilfe ein korrektes Sprachegesetz, das Genderschreibweisen in der Schule verbietet, also Sternchen, Unterstrich und Innen.
Müssen SchülerInnen-Klos jetzt umgebaut werden zu Schüleraußenklos? Mittwoch, 27. September.
Dem könnte ein bessere Schule ohne Schwule-Gesetz folgen und damit die Einführung des Heterosexualkundeunterrichts. Und von Schuluniformen. Sie lernt im Dirndl spinnen, er in Thorsteiner-Kluft Hausschlachtung.
In der Cafeteria ist jeden Tag gehacktes Day. Donnerstag, 28. September.
Genug von diesem Blödsinn. Der krampfhaft oppositionsführende CDU-Chef Merz hat wieder gegen Flüchtlinge gehetzt. 300.000 kämen illegal ins Land, um sich die Zähne schön machen zu lassen, während der Deutsche keinen Arzttermin kriege.
Was nicht stimmt und Heil Höcke nicht hätte schöner sagen können. Freitag, 29. September.
Haben seine Ausfälle Methode oder nimmt der Merz nur seine Spezialdragés nicht mehr? Gibt es in Thüringen bald die erste AfD-CDU-Landesregierung? Beide Parteien wollen dasselbe. Sozialhilfe, Mindestlohn und Steuern streichen. Ihre Wähler auch. Jedes Anderssein verbieten und wer nicht pariert, wird inhaftiert. 1930 wurde ebenfalls in Thüringen die erste Landesregierung aus Bürgerlichen und NSDAP gebildet. Ein Testlauf. Der Nazi Wilhelm Frick bekam das Innen- und Volksbildungsressort. Noch durfte er nur die linken Lehrer rauswerfen und Erlasse gegen die Verseuchung durch Fremdrassige und Kultur verfügen.
Doch ab 1933 terrorisierte er als Reichsinnenminister das ganze Land. 1946 endete es für ihn am Nürnberger Galgen.
Figuren wie den Höcke darf man nicht aufbauen, man muss sie stoppen.
Danke, Pierre!
Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar.
Und jetzt das Wetter.
Ein weiteres Mietmaul, dem man nicht mehr zuzuhören braucht. Ein Systemschwätzer ist er sonst nichts.
Anfeindungen wie diese erleben Carsten Schwanke, Wettermoderator der ARD und Östen Terli vom ZDF immer häufiger.
Denn in ihren Wetterberichten spielt die Klimakrise eine immer größere Rolle.
Während dabei vor einigen Jahren noch kritische Fragen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen im Mittelpunkt gestanden hätten, gäbe es nun vermehrt gezielte Diffamierungen und Einschüchterungsversuche gegen ihn als Person, berichtet auch Schwanke.
Die Angriffe reichen dabei über Beleidigungen und die Unterstellung von Lügen bis hin zu Drohungen.
Kerli erlebt außerdem rassistische Anfeindungen.
Auch, dass beide für öffentlich-rechtliche Sender tätig sind, wird immer wieder thematisiert. Vorgeworfen wird ihnen dabei Hysterie, Übertreibung und ideologisch motivierte Panikmache.
Für Schwanke ein Grund mehr, in seinen Wettermoderationen immer wieder auf Klimafakten hinzuweisen. Er sieht in den Angriffen den gezielten Versuch, Berichterstattung zum Thema Klima zu unterdrücken, indem man denjenigen, der diese Sachen vorträgt, permanent diskreditierte.
Terli schließt nicht aus, sich zukünftig vollständig aus dem Netzwerk X zurückzuziehen, sollten die Angriffe in der Art weiter zunehmen.
Auch der Psychologe Philipp Schmidt von der Uni Erfurt bestätigt, dass neben anderen WissenschaftlerInnen zunehmend auch MeteorologInnen in den Fokus von Angriffen geraten.
Das Ziel von Wissenschaftsleugnern sei es, durch persönliche Angriffe MeteorologInnen zum Schweigen zu bringen. Was zähle, sei dann nur noch die lauteste Stimme statt die Faktenlage.
Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
Die nächste Eilmeldung, Nummer 60, am 7. November. Dann ist First Tuesday wieder Newsday.
Soweit Eilmeldung. Der vorübergehend monatliche Newsflash, Folge 59 mit
Ari Gosch
und Claudia Jakobshagen.
Und das Übliche, gleiche Welle,
gleiche Stelle, herzlichst
auf Wiederhören!
Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.